Gerade wird Donald Trump zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gewählt. Da liest man diese Meldung. Tausende Migranten machen sich von Südmexiko zu Fuß auf an die US-amerikanische Grenze. So gelesen in der Digitalausgabe des Time Magazine Ende Juli. Sie hätten Angst, dass Donald Trump als neuer Präsident ihnen auch die Möglichkeit nimmt, sich legal um einen Asylantrag zu bewerben, wird einer der Migranten zitiert. Deshalb machen sie sich jetzt auf, um ihre vermeintlich letzte Chance zu wahren. Mexiko und Trump, die USA und die berühmte Mauer, The Wall. Das war schon 2016 ein zentraler Fokus des Wahlkampfs Donald Trumps. Und auch Präsident Biden hat die Grenzsicherung weiter vorangetrieben, wenn auch nicht immer mit der berüchtigten Mauer, dennoch ebenso hart, wie Donald Trump es getan hat. Wie aber steht es aktuell um das Verhältnis zwischen Mexiko und den USA? Welche Rolle spielt es im Wahlkampf und welche Auswirkungen wird eine Präsidentschaft unter Donald Trump auf Mexiko und andere lateinamerikanische Staaten haben? Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge Politik International begrüßen, zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Allison Meekim, Redakteurin beim Magazin Foreign Policy. Dort ist sie unter anderem für Süd- und Mittelamerika zuständig. Heute spreche ich mit Allison Meekim, Redakteurin beim Magazin Foreign Policy. Dort ist sie unter anderem für Süd- und Mittelamerika zuständig. Hallo Allison nach Washington. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Hi Dominik, danke für die Einladung.
Genau, und du bist mir aus Washington via Zoom zugeschaltet und wir sprechen natürlich, immer wenn wir dieses Jahr in die USA blicken, eigentlich über die Wahlen. Und dieses Mal schauen wir aber insbesondere in den Süden, nicht nur in den Süden der USA, sondern auch darüber hinaus. Wir schauen nach Mexiko, wo in diesem Jahr schon gewählt wurde. Da wurde im Juni eine neue Präsidentin gewählt, Claudia Sheinbaum, die erste Frau an der Spitze des Landes. Kannst du uns kurz erklären, wer ist denn die Frau eigentlich? Wer ist die neue Präsidentin Mexikos?
Ja, gerne. Also Claudia Sheinbaum ist eine sehr interessante Frau, eine sehr interessante Politikerin. Sie ist sozusagen Protégé des Amtinhabers Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum ist 62 Jahre alt. Sie ist Akademikerin und Klimawissenschaftlerin, die auch zum Teil in der Vergangenheit beim Weltklimarat gearbeitet hat. Ihre politische Karriere begann im Jahr 2000, als López Obrador Bürgermeister von Mexiko-Stadt war und sie als Klimaministerin der Stadt ausgesucht hat. 18 Jahre später wurde Sheinbaum selber Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt und in der Zeit wurde sie zu einer wichtigen Figur in López Obradors linkspopulistischen Morena-Partei.
Okay. Mexiko ist ja ein riesiges Land, das mit vielen, vielen Herausforderungen kämpft. Was wären denn die drei größten Herausforderungen, also vielleicht die drei wichtigsten oder die drei ja am drängendsten im Moment auf der Tagesordnung stehen, die die Präsidentin jetzt angehen muss?
Ja, also in beliebiger Reihenfolge würde ich sagen Nummer eins Sicherheit, Nummer zwei Energie und Wirtschaft und Nummer drei Beziehungen zu den USA. Ich kann die Punkte einmal ergänzen. Zum Thema Sicherheit, das wissen viele bestimmt, Mexiko rechnet schon lange mit Gewalt und mit kriminellen Gruppen. Es gibt vor allem viele sogenannte Femizide, Gewalt gegen Frauen. Nur als Beispiel, der vergangene Wahlkampf war der gewalttätigste Wahlkampf in der gesamten mexikanischen Geschichte. Fast 30 Kandidatinnen und Kandidaten wurden ermordet. Der Präsident López Obrador hatte eine Art Koexistenz mit kriminellen Gruppen. Und jetzt steht vor uns halt nun die Frage, wie Sheinbaum das alles angehen wird. Während ihrer Regierung in Mexiko-Stadt ist die Anzahl an gewalttätigen Verbrechen tatsächlich gefallen. Und ihr sicher, wie Sheinbaum sich zum Thema Energie positionieren wird, bleibt eine sehr offene Frage. Einerseits unterstützt sie auch diese sogenannte Energiesouveränität. Andererseits ist sie eine Klimawissenschaftlerin. Sie sagt, sie wolle zum Beispiel mehr erneuerbare Energiequellen für den staatlichen Konzern aufbauen. Das dritte Thema, Beziehungen zu den USA, da würde ich besonders auf Migration und Handel deuten. Ein Grund, weshalb diese wirtschaftlichen Themen und auch diese Energiereformen wichtig sind, ist, dass die USA der größte Handelspartner von Mexiko sind und US-Investoren in Mexiko eine sehr große Rolle spielen. Vor allem wichtig ist das Handelsabkommen USMCA, also US-Mexiko-Kanada. Das wurde unter Trump neu verhandelt und USA und Kanada behaupten, dass Mexikos aktuelle Energiepolitik, also sprich diese Energiesouveränität, gegen das Handelsabkommen verstößt. Und im Jahr 2026 wird das Abkommen von allen drei Ländern neu überprüft. Und das könnte zu Krach führen, wenn diese Sache in der Zwischenzeit nicht gelöst ist. Zugleich will Sheinbaum Mexiko attraktiver für US-Firmen machen, die gerade in sogenanntes Nearshoring investieren. Das heißt, Lieferketten in die Nähe der USA rücken. Das wurde vor allem während der Pandemie ein Thema, weil sehr viele Produkte in China produziert wurden. Aber um diese US-Firmen nach Mexiko zu bringen, dass sie da auch Fabriken aufbauen, muss das Land attraktiver für Investoren werden. Zugleich droht Trump, Zölle von 100-200% auf mexikanischen Produkten zu erheben, unter anderem auf in Mexiko produzierte chinesische Autos, vor allem von der Firma BYD. Und das andere große Thema in der Beziehung zu den USA ist Migration. Das ist das bestimmende Thema zwischen den beiden Ländern. Und wenn es in diesem Bereich keine Zusammenarbeit gibt, klappt nichts anderes. Und dazu will ich betonen, dass Mexiko inzwischen eher ein Transitland als ein Ursprungsland ist in der Migrationsfrage.
Das heißt, tatsächlich ist eine dieser drei großen Herausforderungen wirklich auch dann die klare Beziehung zu den Nachbarn im Norden. Genau. Und alles, was dazugehört. Das heißt, du hast jetzt im Prinzip zwei meiner Fragen in einem beantwortet, denn ja genau, dieses Verhältnis zwischen den USA und Mexiko, du hast es ja sehr deutlich gemacht, wir haben den Handel und wir haben die Migration. Mhm. Jetzt habe ich tatsächlich heute, bevor wir jetzt miteinander sprechen, nochmal bisschen die Nachrichten durchgeguckt und habe dann einen Artikel im Time Magazine gefunden, in der es hieß, dass sich schon wieder dieser sogenannten Migration Caravans, dieser langen Züge aufgemacht hat von mehreren tausend Menschen, die jetzt Richtung Grenze ziehen, die aber, so wie ich es verstanden habe, gar nicht vorhaben, illegal einzureisen, sondern die über irgendeine App gibt es wohl die Möglichkeit, ein Visum zu beantragen, nur sie haben die Angst, dass wenn Trump im November gewählt werden könnte, dass selbst diese Möglichkeit wegfällt. Vielleicht, genau, also das ist wohl tatsächlich, scheint ein großes Thema nach wie vor zu sein, diese Migrationsfrage, so wie du es ja auch beschrieben hast.
Ja, also das mit dieser App, also Visum bekommt man da nicht. Das ist so eine App, da kann man also den ersten Schritt auf einen Asylantrag machen irgendwie. Also ja, das ist, also ich weiß nicht, wie detailliert wir jetzt diese Migrationsfrage besprechen wollen, aber das war also eine neue Maßnahme der beiden Regierungen in den vergangenen Jahren. Es gab mit der Corona-Pandemie halt neue Migrationsmaßnahmen, wo der Trump auch zum Teil die Grenze komplett geschlossen hat, wenn man das so sagen kann. Und der hat das halt mit Gesundheit begründet, indem er gesagt hat, okay, wir haben eine Pandemie, deshalb müssen wir halt, darf keiner ins Land irgendwie, um Amerikaner von Corona zu beschützen. Und der Biden hat eigentlich, das hieß Title 42, diese Maßnahme von Trump, diese offizielle Gesundheitsmaßnahme. Yeah. Und Trump hat, Biden hat halt so lange wie möglich diese Title 42 halt auch benutzt, um die Grenze quasi zu schließen oder um da die Migrationsmöglichkeiten einzuschränken. Aber als die Pandemie dann offiziell vorbei war, konnte er das dann nicht machen. Und da hat die Biden-Regierung dann mehrere neue Migrationsmaßnahmen verabschiedet, unter anderem diese App. Und mit der App soll man halt, bevor man an die also bevor man sich an die Grenzbehörden wendet, soll man da einen Termin mit der Grenzpolizei vereinbaren oder mit Grenzbehörden,
okay,
wo man dann auch, wenn man Asyl beantragen will, dann auch einen Termin bekommt, wo man in diesem Termin dann auch halt erklären kann, weshalb man in seinem Herkunftsland nicht sicher leben kann.
Ja.
Aber im Grunde, also was eigentlich passiert ist mit der App, ist, dass die natürlich nicht gescheit funktioniert und dass es sehr schwierig ist, mit der App einen Termin zu bekommen. Aber inzwischen, im Juni, hat der Biden das Asylrecht quasi beendet. Und
okay. Deswegen
wird die App wichtiger, weil man nicht mehr an der US-amerikanischen Grenze, also aktuell bei dieser Aufzeichnung, kann man an der Grenze nicht Asyl beantragen. Denn Bidens Maßnahme stellt fest, dass das Recht auf Asyl aufgehoben werden kann, wenn im Durchschnitt mehr als 2500 Migrantinnen und Migranten am Tag ohne Papiere die Grenze überschreiten. Und als er diese Sache unterzeichnet hat, lag die Zahl schon weit darüber.
Ach krass.
Okay. Aber diese App gibt es noch. Also ja, aber
es ist kompliziert.
Ja, das ist ganz kompliziert, aber die App gibt es tatsächlich.
Ja.
Aber die App hat auch sehr viele Glitches und Probleme.
Okay, ich verstehe.
Ja,
aber das führt mich zur nächsten Frage, nämlich zur tatsächlichen Situation. Also die Lage in Bezug auf Migration an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Donald Trump hatte ja damals die Mauer proklamiert, die er bauen wollte, die dann nie wirklich gebaut wurde oder an Teilen sogar schon tatsächlich vor seiner Zeit existiert hatte. Jetzt hat er auf dem aktuellen Parteitag der Republikaner gesagt, jetzt will er sogar Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken, sie dort stationieren, um die Migration zu bekämpfen. Wie können wir uns, du sagst, es sind immer noch viele, die kommen, wir haben jetzt diesen Zug gehört, der sich auf den Weg gemacht hat, nochmal von ein paar Tausend. Wie sieht denn die Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko tatsächlich aus, jeden Tag? Also ist das wirklich so, dass da tausende Menschen stehen und warten? Oder ist das eher so, hier mal ein paar, da mal ein paar, die so irgendwie durchschlüpfen? Wie ist es? Wie sieht das aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also ich muss als allererstes sagen, dass ich in Washington sitze und nicht selber an der Grenze bin. Also
Klar. Ich
lese viele Medienberichte darüber, aber ich selber bin jetzt nicht in Texas oder Kalifornien, will ich einfach klarstellen. Im vergangenen Jahr 2023 gab es eine Rekordzahl an Migrantinnen und Migranten an der US-mexikanischen Grenze. Das ist Fakt, das kann man nicht bestreiten. Allerdings glaube ich, dass das nicht so eine Krise ist, wie das in den Medien oft dargestellt wird. Apropos Soldaten, es gibt tatsächlich schon Soldaten an der Grenze, und zwar von den Nationalgarden aus republikanischen Bundesstaaten, zum Beispiel aus Texas. Es gibt halt keine Bundesbeauftragte, und also Soldaten aus dem US-Militär statt aus der US-Nationalgarde. Das ist ganz kompliziert, aber der Trump könnte wirklich, also US Army an die Grenze schicken. Das ist anders als die Nationalgarde, die den einzelnen Bundesländern gehört. Und das wäre natürlich viel schlimmer, weil die auch mehr Macht haben. Und vor allem, wenn der Präsident auch irgendwie seine Befehle gibt und so. Das wäre der Unterschied. Aber wie ich gerade also erklärt habe mit diesem aufgehobenen Asylrecht, Bidens Grenze- und Einwanderungspolitik ist eigentlich nicht so anders als Trumps, weil es halt so ein politisiertes Thema ist. Es gibt da einen ständigen Rechtsruck, weil es so viel Druck gibt quasi von Wähler und Wählerinnen und auch sehr viel Fake News dazu. Dazu will ich auch betonen, dass die meiste Einwanderungspolitik in den USA heute durch Exekutivmaßnahmen verabschiedet wird, weil es in dem Kongress nie zu einem Konsens kommen würde. Also all diese Sachen mit Biden, die ich erklärt habe, zum Beispiel mit der App, mit dem Asylrecht, das waren alle Exekutivmaßnahmen. Da kam nichts ins Kapitol. Und das ist halt auch sehr wichtig, weil es halt auch unterzeichnet, wie sehr dieses Thema halt politisch schwierig ist und dass das Land auch sehr, sehr gespalten ist zu diesem Thema.
Ja, das heißt, das Thema ist in der Debatte sehr kontrovers diskutiert. Als ich im Februar in den USA war, war ich unter anderem auch in Nebraska eben und habe dort mit einem Bauern, mit einem Farmer gesprochen, der auch gleichzeitig Senator war. Und dann war natürlich auch eines der Themen war die Migration. Er sagte, naja, Nebraska, also diese Midwest-Staaten, die sehr stark von Agrikultur, also von Landwirtschaft leben, die haben tatsächlich ein Problem, weil ihnen seit ein paar Jahren die Erntehelfer fehlen. Also die spüren, dass der Anteil an Migranten zurückgegangen ist. Jetzt haben wir aber darüber gesprochen, das ist immer noch ein Thema und es gibt verschiedene Maßnahmen, Exekutivmaßnahmen. Es gibt immer noch viele, die ins Land kommen und kommen wollen. Wie ist denn die Situation? Also gibt es tatsächlich eigentlich zu wenig Migranten oder wer kommt und wo gehen die hin?
Ja, also wie in Deutschland gibt es in Amerika auch einen akuten Fachkräftemangel, ob in der Landwirtschaft oder auch in Fast-Food-Restaurants. Also das ist ein Problem, aber meiner Meinung nach ist das Rassismusproblem in Amerika noch akuter. Ich glaube auch insgesamt, dass viele Städte beziehungsweise Lokale an der Grenze überfordert sind, aber dass es andernorts im Land ganz anders aussieht. Mhm. Also das ist auch regional irgendwie.
Okay. Jetzt will Trump nicht nur die Migration bekämpfen, sondern ihm geht es auch um die Drogenkartelle und gegen Schlepper. Schlepper, also Schlepper und illegale Migranten ist die eine Sache und eben die Drogenkartelle ist es auch etwas, was Trump angehen möchte. Wo liegen denn hier, wenn wir jetzt nochmal die Perspektive ein bisschen von den USA wegdrehen Richtung Mexiko, wo liegen denn hier die Möglichkeiten Mexikos auch etwas zu tun, vielleicht da die Grenzsicherung von der anderen Seite auch mit zu sich zu unterstützen?
Ja, also es ist eine schwierige Frage. Es gibt tatsächlich ein großes Problem mit Opioiden in den USA, vor allem mit Fentanyl. Und das wird von China über mexikanische Kartelle in die USA gebracht. Also das heißt, um das Problem zu bekämpfen, muss man nicht nur mit Mexiko arbeiten, aber auch mit China. Und mit diesen drei Präsidenten wird das, also das ist schwierig. Und es gab schon, also Biden hat zum Beispiel schon im vergangenen Jahr mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping darüber geredet, aber López Obrador wollte sich nicht daran beteiligen. Also das ist schon ein politisches Problem. Und wie, glaube ich, schon erwähnt, hat der López Obrador mit den Kartellen eine Art Koexistenz. Aber wirklich, das ist ein Drei-Länder-Problem. Und das macht es halt extrem schwierig. Das ist auch sehr lukrativ. Biden hat, also ich würde sagen, zu der Frage, ob das was Neues ist, also vor allem mit J.D. Vance jetzt, dass er der Vizepräsidentschaftskandidat der Republikaner ist, das ist interessant, weil er zum Teil in seinen Memoiren Hillbilly Elegy diese Opioidenkrise thematisiert hat. Mhm. Also ich glaube, das unterzeichnet auch, wie sehr dieses Thema den Republikanern wichtig ist. Aus Sicht der Wähler, glaube ich, also ich hatte das Gefühl, dass das Thema Opioiden im Wahlkampf 2016, als der Trump das erste Mal gewonnen hat, wirklich ein neues Thema war für mich, dass ich nicht wirklich, womit ich mich nicht gut auskannte. Inzwischen denke ich aber, dass alle Politiker das Problem sehr ernst nehmen und dass der Biden auch schon viel dazu gemacht hat. Ich glaube, dass Trumps erklärte Bereitschaft, sich gegen Kartelle einzusetzen, auch unter anderem mit dem US-Militär, eher ein rassistisches Klischee ist. Also ich denke jetzt nicht, dass er dagegen mehr tun würde als Biden. Aber ja, diese Frage über Zusammenarbeit mit Mexiko ist sehr schwierig, weil selbst wenn man Kooperation mit Mexiko hat, könnte es noch heißen, dass China halt nicht mitmachen will oder auch umgekehrt. Das ist so vor allem in diplomatischen Gesprächen zwischen USA und China ein sehr, sehr großes Thema.
Okay, ja, spannend. Hat man hier in Europa so gar nicht auf dem Schirm. Da geht es dann meistens um die Zölle auf irgendwelche Autos oder andere Importe. Aber diese Fentanyl-Krise in Bezug auf USA, China hätte ich jetzt so auch gar nicht auf den Blick gehabt, muss ich gestehen.
Ja, nee, das war, also ich glaube, irgendwann im Frühjahr hatten Biden und Xi Jinping entweder ein Meeting, also unter vier Augen, oder einen Anruf. Und Fentanyl war ein großes Thema zwischen den beiden. Also ich glaube, die zwei großen Themen waren Taiwan und Fentanyl. Also das ist tatsächlich in der US-China-Beziehung wirklich eines der größten Herausforderungen. Und da Mexiko dann halt auch mit einbezogen ist, wird das noch schwieriger. Also es ist sehr, sehr interessant, so ein Dreieck irgendwie zwischen den drei Ländern.
Ja, absolut. Nee, absolut faszinierend. Aber gibt mir auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt mit China schon über die US-mexikanischen Beziehungen hinausgeblickt haben, machen wir doch da einfach weiter und geht aber nicht nach Fernost, sondern noch weiter in den Süden. Welche Auswirkungen könnte denn eine Präsidentschaft Donald Trumps, wir spekulieren jetzt mal ein bisschen, aber welche Auswirkungen könnte die denn auf ganz Lateinamerika auch haben? Also wie weit wirkt sich die Regierung Trump 2024, Fragezeichen, auf die ganze Region, auf den ganzen lateinamerikanischen Süden aus?
Ja, also es gibt da schon mehrere mögliche Auswirkungen. Ich kann mal bei China anfangen, weil wir gerade bei dem Thema waren.
Ja.
Also generell würde ich sagen, dass viele lateinamerikanische Länder versuchen, ihre politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu den Weltmächten USA und China etwas auszugleichen. Das gefällt Washington nicht so sehr, aber ich glaube, die Demokraten können damit leben. Die versuchen auch natürlich lateinamerikanische Länder halt auch näher an die USA zu rücken, aber die werden da jetzt nicht mit dem US-Militär eingreifen oder auch nicht mit krassen Zöllen, sag ich mal. Aber Trump hat schon gedroht, viel nachdrücklicher und auch eventuell militanter Pekings Einfluss in der Region zu bekämpfen. Bei ihm weiß man nie, was er wirklich plant, aber das ist schon so ein Punkt, wo er keine Ahnung, sehr aggressiv sich positionieren könnte. Aber ich glaube, das allerwichtigste Thema, also ist Migration nochmal, also wo Trumps Präsidentschaft Auswirkungen auf die gesamte Region haben könnte. Und zwar, Trump sagt, er plant das ist jetzt ein Ausrufezeichen, also die größte Abschiebeaktion in der Geschichte der USA, und sagt, er wolle alle Einwanderinnen und Einwanderer ohne Papiere abschieben. Mhm. Das sind ungefähr 11 Millionen Menschen, die mehrheitlich aus Mexiko, Mittel- und Südamerika und der Karibik stammen. Das wäre natürlich nicht nur für Menschenrechte sehr schlecht, vor allem wenn Migrantinnen und Migranten zurück in gefährliche Umstände müssen. Aber es wäre auch für die Arbeitsmärkte in den Empfängerländern überfordernd. Und dies könnte kriminelle Gruppen und Kartelle eigentlich als wirtschaftliche Alternativen stärken. Hm. Das habe ich schon ein bisschen erwähnt mit dem Thema China, aber Trump und J.D. Vance drohen auch, das US-Militär nach Mexiko zu schicken, um Kartelle und kriminelle Gruppen zu bekämpfen. Es gibt eine sehr lange und schwierige Geschichte von US-amerikanischen Interventionen in Lateinamerika, und mit Trump würde man eventuell die Uhr zurück in diese düsterne Zeit drehen. Hm. Als letzte Thema, also ich glaube, Trump würde sein Bündnis mit rechtsradikalen Populisten in Lateinamerika, wie zum Beispiel mit dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro und mit dem aktuellen argentinischen Präsidenten Javier Milei, vermutlich stärken.
Okay. Bolsonaro ist ja nicht mehr Präsident von Brasilien, aber Milei ist auch gerade erst gewählt worden, und das wäre auch ein Stichpunkt. Mhm. Aber mal ein bisschen weg von den USA, sondern wir wollen ja natürlich auch über Mexiko heute sprechen. Welches Verhältnis haben denn Mexiko und Argentinien zum Beispiel? Der Milei kam ja auch sehr überraschend ins Amt und niemand weiß so genau, wie er einzuschätzen ist. Also da gibt es wirklich, die einen loben ihn hoch, die anderen verteufeln ihn, und dann kommt es aber zu bestimmten Situationen, wo es dann wieder genau umgekehrt ist. Also niemand weiß so genau, was mit ihm anzufangen. Aber gibt es hier vielleicht eine Verbindung Bindung auch zwischen Mexiko und Argentinien, die versuchen könnten, sich von den USA tatsächlich auch abzukoppeln. Ist das eine Überlegung in den lateinamerikanischen Ländern, also insbesondere hier bei den beiden Großen? Wie ist deren Verhältnis?
Also ich würde sagen, nein. Mexiko und Argentinien haben zurzeit kein gutes Verhältnis. In Mexiko regiert und wird regieren ein linker Präsident beziehungsweise eine linke Präsidentin, und Milei ist rechtsradikal. Und López Obrador und Milei hatten schon öffentlich Streit miteinander.
Okay.
Milei sagt sehr offen, er wolle sich an die USA und Israel koppeln, um weniger mit seiner Region zu tun zu haben. Man sieht zum Beispiel, dass er sich weniger mit dem Handelsblock Mercosur engagiert in Südamerika. Es gab im Juni einen Gipfel, wo er nicht zu finden war. Brasilien ist auch historisch gesehen der wichtigste Partner Argentiniens, aber Milei hat auch inzwischen Zoff mit Brasilia. Ich glaube, man könnte sich eher vorstellen, dass Mexiko zusammen mit anderen Ländern wie zum Beispiel Brasilien, Kolumbien und Chile arbeitet, die auch aktuell von linken Präsidenten regiert werden. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bemüht sich vor allem, Lateinamerika etwas selbstbewusster auf der Weltbühne zu präsentieren. Sheinbaum hat auch schon bekannt gemacht, sie wolle Mexikos Rolle in Außenpolitik und in der Region stärken. López Obrador hat Inlandspolitik bevorzugt und war auch selten im Ausland. Mhm. Also, ja.
Okay, aber dann doch zumindest ein gewisser Shift von Mexiko und jetzt nicht Argentinien, aber zumindest den anderen lateinamerikanischen Ländern, ein bisschen auch weg von den USA, Fragezeichen?
Nein, also man weiß noch nicht. Ich glaube, wie auch erwähnt zum Thema China, diese Länder versuchen sich halt zwischen USA und China zu positionieren. Die lateinamerikanischen Länder wissen, dass sie keine Weltmächte sind, und die wollen halt zu beiden Ländern gute Beziehungen haben. Das kann friedlich ausgehen, das kann auch nicht friedlich ausgehen. Das kommt wirklich darauf an, wie die Amtsinhaber in Washington und Peking darauf reagieren.
Okay. Also auch das bleibt natürlich abzuwarten, je nachdem auch wer dann im November gewinnen sollte. Noch sind die Wahlen ja nicht gehalten. Blicken wir aber nochmal in die USA zurück. Wie gesagt, im November wird dort gewählt, und diese ja sehr große Gruppe der sogenannten Hispanics, man sagt von denen mittlerweile, dass die vor allen Dingen Trump wählen wollen, auch wenn es natürlich jetzt diese Gruppe so per se nicht gibt, aber man packt die dann immer irgendwie in eine Schublade rein. Also die Einwanderer oder US-Bürger mit Migrationshintergrund aus Ländern wie eben Mexiko, Kuba, Venezuela oder anderen südamerikanischen Ländern. Warum ist denn diese Gruppe, die ja selbst zum Teil, großen Teil migriert ist, für einen Kandidaten, der wiederum klar gegen Migration aus genau diesen Ländern ist? Also ich habe zum Beispiel in den USA einen Mann kennengelernt, als wir mit dem Uber irgendwo hingefahren sind, haben wir uns mit dem unterhalten. Der kam aus der Dominikanischen Republik, ist da geboren, aber auch so irgendwie zum Teil in New York aufgewachsen, ist immer wieder hin und her gereist. Und der hat ganz klar gesagt, ich habe zweimal für Donald Trump gestimmt und im November, ich werde es auf jeden Fall auch wieder tun. Woher kommt diese Logik?
Ja.
Das ist für Europäer und auch gerade für uns Deutsche oft schwer nachzuvollziehen. Warum wählen die Trump, gegen die Trump eigentlich ist?
Ja, nee, das ist eine schwierige Frage, und wie du schon erwähnt hast, ist es keine homogene Gruppe. Eigentlich werden Hispanics, man sagt auch Latinos, in den kommenden Jahren auch zur Mehrheitsgruppe in der gesamten US-Bevölkerung. Also es kann schwierig sein, über die gesamte Gruppe zu reden und zu versuchen, sie zu verstehen. Es gibt auch wichtige Unterschiede zwischen Herkunftsländern. Also zum Beispiel Kubaner in Florida unterstützen schon lange Republikaner, weil die und ihre Vorfahren aus einer kommunistischen Diktatur geflohen sind und Republikaner als antikommunistisch halt betrachten. Und viele Republikaner behaupten auch, Demokraten seien Sozialisten oder Kommunisten, was natürlich für Deutsche so abartig ist, aber das ist halt so im Messaging hier. Aber ja, ich glaube, also ich würde betonen, dass die, die wählen können, auch US-Staatsbürger sind. Das sind nicht die ohne Papiere, die über die Grenze kommen und die nicht Asyl beantragen können. Und ich glaube, da gibt es schon so eine elitäre Haltung zum Teil. Aber am Ende sind Latinos und Hispanics in Amerika in erster Linie Amerikaner, die, und das wird auch, also vor allem je weiter weg die Migrationsgeschichte in der Familie liegt. Und diese Amerikaner haben dieselben normalen Sorgen wie alle andere, wie Wirtschaft, Sicherheit, Gesundheit und so weiter. Und ob das jetzt richtig ist oder falsch, betrachten viele Republikaner bei diesem Thema als stärker und vor allem auch die Nicht-Amtsinhaber. Und das sind die Republikaner gerade. Und ja, also fast jeder in Amerika, auch weiße Amerikaner, haben eine Einwanderungsgeschichte, aber wählen trotzdem Trump. Also ich glaube, das ist schon, also man deutet oft auf Latinos als die Einwanderer, aber es hat wirklich jeder, der nicht indigen ist, in Amerika eine Einwanderungsgeschichte. Und ja, ich glaube, manchmal gibt es da eine Haltung so, okay, wir haben es halt richtig gemacht und die das jetzt ohne Papiere machen, die machen das nicht richtig. Oder ja, wie gesagt, wenn man sich wenn man in den Supermarkt geht und nur über Inflation nachdenkt, das ist ja das Wichtige, wenn man nicht gescheit leben kann. Also ich glaube, die sich wirklich zu dem Thema Migration engagieren, sind entweder die wirklich innerhalb der Familie auch Mitglieder haben, die ohne Papiere in den USA sind, für die das auch richtig ein persönliches Thema ist, oder die, denen es halt auch wirtschaftlich gut genug geht, dass sie sich nicht jetzt über Preise im Supermarkt Sorgen machen müssen. Aber wenn das halt ist, wenn man halt, wenn man sich Benzin nicht mehr leisten kann und keine Ahnung, Eier, dann ist das wirklich das wichtigste Problem, dass man halt wirklich es durch die Woche schaffen kann.
Ja, also das heißt, die Probleme liegen eigentlich ganz woanders und das Thema Migration ist einfach nur deshalb auch im Wahlkampf vielleicht drin, weil es eben so eine hitzige Debatte über diese Thematik gibt und es sich vielleicht auch gut ausschlachten lässt, aber in der Realität der Menschen ist es vielleicht gar nicht so wichtig. Kann man das so sagen? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also ich glaube schon, wenn man jetzt auf Umfragen schaut und so, ist das Thema Migration schon generell für Latinos und Hispanics wichtiger, als es zum Beispiel für andere ist. Zumindest okay, so eine linke Haltung, also eher politisch linke Haltung, dass man halt mehr Migrationsmöglichkeiten aufbauen will. Aber ich glaube, dass das, wie gesagt, also es gibt viele Latinos, deren Familien schon seit 150 Jahre in Amerika sind. Für sie ist das jetzt, also die betrachten sich als Amerikaner, was sie auch sind. Und ich glaube, es muss einem schon im Alltag gut genug gehen, um sich Sorgen über etwas größere, so weltpolitische Themen machen zu können. Also wenn ich als Wählerin hier sitze und sage, mein wichtigstes Wahlkampfthema ist US-Außenpolitik, das ist schon, es gibt einen Grund, weshalb so wenig Amerikaner sich für Außenpolitik interessieren. Und zwar, weil das halt wenig Einfluss auf den Alltag hat. Zumindest, also jetzt nicht von einem Tag auf den nächsten. Und es gibt viel Armut und viel Leid in Amerika. Und ich glaube, wenn Latinos, wenn die halt sich das Leben nicht leisten können, dann ist das wirklich das Allerwichtigste. Also ja, es gibt so einen Spruch in Amerika aus der Kampagne Bill Clinton, it's the economy, stupid. Also kurz erklärt, also Wirtschaft ist immer das wichtigste Thema im Wahlkampf, egal wer die Wähler sind. Und ich glaube, das gilt bei Latinos wie auch bei allen anderen.
Ja. Jetzt hatte, wenn wir jetzt mal nochmal in die Zukunft blicken am Schluss, so ein bisschen den Blick in die Glaskugel auch werfen, vielleicht aus mexikanischer Sicht, was sind denn über die Befürchtungen haben wir ja schon auch gesprochen, aber was sind denn vielleicht auch so Hoffnungen unter einer Präsidentschaft Trumps? Also hatte das vielleicht für Mexiko auch in irgendeiner Art und Weise Vorteile, auf die man vielleicht sogar hofft, wo man sagt, okay, was die Demokraten im Moment machen, das passt uns nicht so ganz. Da sind die Republikaner eigentlich mit ihren Lösungen näher an uns dran. Gibt es da irgendetwas, wo man sagen kann, dass die Mexikaner da vielleicht auch froh sind, in Anführungszeichen?
Roh weiß ich nicht, aber ich kann dir schon sagen, also die New York Times berichtet, dass die López Obrador-Regierung privat mit der Trump-Kampagne im Gespräch ist. Sie wollen den Kontakt für alle Fälle aufbauen und pflegen. Und López Obrador und Trump haben sich ja schon in ihren Amtszeiten überschnitten, von 2018 bis 2021. Und die haben sich in der Zeit überraschend gut verstanden. Die sind ja beide Populisten, auch wenn der López Obrador linkspopulistisch ist und der Trump rechtspopulistisch. Und also bei Migration gab es da auch Kooperation in der Zeit. Und das war so, dass der López Obrador sich so viel, also so viel wie möglich in Sachen Migration engagiert hat, außer das mit der Mauer. Aber und solange er das gemacht hat, ließ ihn Trump in Ruhe. Und bei inlandspolitischen Themen. Wie das in der zweiten Amtszeit wird, also oder wäre, kann man jetzt noch nicht vorhersehen. Vor allem, weil dann auch es eine Präsidentin, Sheinbaum, in Mexiko gibt. Die ist eine ganz andere Figur. Die ist nicht so populistisch, ist eher so sehr so technokratisch. Und die ist auch eine Frau. Und ich denke, Trump wird auf jeden Fall weniger Respekt für sie haben. Und sie hat sich auch schon so ein bisschen gegen Trump geäußert. Also nach ihrer Wahl hat sie schon gesagt, sie wolle gute Beziehungen zu den USA, egal wer Präsident oder Präsidentin wird. Aber in den vergangenen Wochen hat sie Trump, glaube ich, auf X unfreundlich genannt. Also mal sehen, wie das alles wird. Aber ich glaube,
sehr, sehr höflich ausgedrückt.
Genau, genau. Er hat, glaube ich, was gegen einen Minister in Mexiko getwittert oder auf irgendeinen sozialen Medien. Der ist ja nicht mehr auf Twitter. Aber ich glaube, ich habe ja auch schon erwähnt, dass die Sheinbaum sich für das sogenannte Nearshoring interessiert. Also ich glaube, wenn zum Beispiel Trump mehr US-Firmen davon überzeugen könnte, Fabriken in Mexiko zu gründen. Also das wäre was Gutes für das Land. Das würde Trump auch, glaube ich, wollen, weil er dabei halt auch chinesische Firmen in Mexiko halt weniger relevant machen kann. Ich glaube, das ist so der beste Fall. Im schlimmsten Fall würde der Trump wahrscheinlich mit dem US-Militär eingreifen in Mexiko. Ich hoffe, dass das nicht der Fall wird. Weil ich glaube, im besten Fall wird Sheinbaum ein konstruktives Verhältnis zu Trump aufbauen können, so ähnlich wie López Obrador. Und dazwischen liegt eine sehr, sehr breite Grauzone.
Wir werden im November auf jeden Fall schlauer sein. Wer denn zum einen, wer gewählt wird in den USA und dann natürlich, was für Auswirkungen das auf die Außenpolitik nicht nur zu den Nachbarn, unmittelbaren Nachbarn der USA hat, sondern natürlich gucken wir auch immer auf Europa und auf Deutschland. Ja. Allison, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende und interessante Gespräch mit einem kleinen Einblick in die Politik Mexikos und das Verhältnis zwischen Mexiko und den USA. Herzlichen Dank nach Washington.
Danke, dir hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.